Diese Zellen mit rascher Proliferation und potenziell hoher Mutationsrate sind, wenn sie gegen eine Abwehr exponiert werden, empfänglich für einen Zelltod. Und das erklärt uns vielleicht, warum diese Indikationen erwiesenermaßen die besten sind, was generell immuntherapeutische Maßnahmen betrifft. Das stellt sich in der pädiatrischen Onkologie heraus, bei der häufigsten Erkrankung der lymphoblastischen Leukämie, aber auch bei erwachsenen Lymphomen.
Bei der hämatopoetischen Stammzelltransplantation vom Fremdspender nützt man vor allem eines aus, zusätzlich zur Chemotherapie von Leukämieerkrankungen, und das ist der Graft-versus-Leukämie-Effekt. Der beruht, wie auf dem Bild auf der rechten Seite dargestellt, primär auf der Alloreaktivität von T-Zellen gegenüber leukämischen Blasten. Diese vom Spender stammenden T-Zellen erkennen letztendlich Minor Histocompatibility Antigens auf Leukämiezellen, und deswegen attackieren sie diese und üben den sogenannten Graft-versus-Leukämie-Effekt. Im nächsten möchte ich auf die Indikationen bei ALLs in erster Remission eingehen, die sozusagen klassische Indikationen für Transplantationen sind. Und dann die größte Untersuchung diesbezüglich hat Martin Schrappe dann 2012 publiziert. Das ist eine studiengruppenübergreifende Analyse von über 1000 Patienten mit Primary Induction Failure, die dann zutage geliefert hat, dass insbesondere Kinder über 6 Jahren, die von einer Geschwistertransplant am meisten profitieren versus Chemotherapie allein, und dass das auch bei den DALLs für jede Art der Transplantation zutrifft. Also in den letzten 25 Jahren muss man sagen, dass eigentlich eine DBI-basierte, also ganzkörperbestrahlungsbasierte Konditionierung der goldene Standard für die allogene Stammzelltransplantation bei pädiatrischen ALLs dargestellt hat, und das war sozusagen auch der Backbone in der ALL-SCD-2003-Studie, die im BFM-Raum gelaufen ist und wo Chris Peters die Studienleiterin ja war. Die Ergebnisse dieser Studie sind dann 2015 in JCO publiziert worden, und hier hat sich gezeigt, dass eine allogene Transplantation vom Matched Unrelated Donor eigentlich gleichwertige Ergebnisse liefert wie eine Transplantation vom Matched Sibling Donor, das heißt vom Geschwisterspender, im Hinblick auf das Event-Free Survival, auf das Overall Survival und auf die Relapse-Inzidenz. Der einzige Unterschied war in der Non-Relapse Mortality, und das war zum Teil auch bedingt durch eine erhöhte Infektionsrate bei Transplantationen von Fremdspendern. Wir wissen, dass Patienten, die nicht in einer morphologischen Remission zum Zeitpunkt der Konditionierungsbeginn sind, keine Chance auf eine Heilung durch eine allogene Transplantation haben. Und wir wissen, dass MRT-Level vor Transplant und der Remissionsstatus eben einen wichtigen Impact auf das Outcome nach der Transplant hat. Und wir können momentan sagen, dass eigentlich eine DBI-basierte Konditionierung in Kombination mit Eptoposid den besten Outcome im Hinblick auf eine Leukämiekontrolle und die Rezidivinzidenz bietet. Man muss aber andererseits auch sagen, und das sind die Resultate der Forum-Studie, dass eigentlich auch die Chemokonditionierung, so wie sie in dieser Studie durchgeführt worden ist, eigentlich erstaunlich gute Resultate liefert, nämlich mit einem Einjahres-Overall-Survival von 70% oder darüber sogar, was eigentlich im historischen Vergleich sehr, sehr gut ist.
Das andere Problem, das man bei einem ALL-Rezidiv, Erstrezidiv immer hat, ist das Wissen darum, dass, wenn es zu einem zweiten Rezidiv kommt, die Prognose deutlich schlechter wird, weil wir dann nur noch 10-15% der Patienten maximal heilen können. Und das führt eigentlich immer dazu, dass die Experimentierfreudigkeit im Erstrezidiv nicht ganz so hoch ist, während man sich vielleicht bei der Ersterkrankung mehr erlauben kann. Aber trotzdem stellt sich die Frage, und auf das möchte ich dann im Rahmen des Vortrages eingehen, braucht man bei Patienten, die schlecht auf die Reinduktionschemotherapie ansprechen, in dieser S2-Gruppe tatsächlich die allogene Stammzelltransplantation, die eben zu 70% EFS führt, oder kann man das auch anders erreichen, indem man zum Beispiel an CAR-T-Cell-Therapien denkt. Wenn man aber dann in die Gruppe der Poor Responder geht, so sieht man hier sehr schön, dass Patienten, die eine MRT-Last hatten, von 10 hoch minus 3 bis 10 hoch minus 2, also knapp an der morphologischen Detektionsgrenze, und allesamt transplantiert werden sollten, was im großen Teil auch passiert ist, dass die ein signifikant besseres EFS haben, als wenn Patienten zur Woche 5 eine hohe MRT-Last haben, die bis in die morphologische Detektion hingeht. Also man sieht, dass schon der frühe Zeitpunkt darüber Auskunft gibt, wie es danach weitergehen wird. Und man sieht, dass der Unterschied im EFS insbesondere auf einem Unterschied der Rezidivinzidenz beruht. Hier 32% und hier 13%. Wir überlegen, Intensivierungen durchzuführen, die man zum Beispiel in der Konsolidierung durchführen kann, also das heißt unmittelbar, nachdem man die MRT erhoben hat zur Woche 5. Wir überlegen, und es wird auch schon durchgeführt, Intensivierungen unmittelbar vor der Transplant durchzuführen, um die MRT zu senken und dann erfolgreich zu transplantieren. Der dritte Weg wäre überhaupt zu versuchen, Poor Responder zu vermeiden. Dazu müsste man die Induktion verändern, also die ersten 4 bzw. 5 Wochen der Therapie. Das tun wir auch schon. Die Frage, die sich die sogenannte INTRIAD, und das ist die internationale Gemeinschaft, unser internationales Konsortium, stellt, wie viele Schritte soll man auf einmal machen? Soll man Induktion verändern, Konsolidierung, Prätransplant oder die Transplant gleich abschaffen und durch CAR-T-Cells ersetzen? Das ist nicht so leicht und das ist ein Diskussionsleit, das wir in der INTRIAD-Gruppe derzeit haben. Ich möchte mich jetzt nur auf das beschränken, was ich dargestellt habe, nämlich die Standardrisikogruppe, die diese S2-Patienten enthält. Hier planen wir die Induktion schon zu verändern, indem wir ein neues Medikament oder relativ neues Medikament, das Inotuzumab, einen Anti-CD22-Antikörper prüfen gegenüber einer Standardinduktion. Wenn Patienten danach MRT-negativ sind, würden wir die Konsolidierung verändern, indem wir Chemotherapie und Blinatumomab miteinander kombinieren und dann geht es in die Dauertherapie.
Und für die Patienten, die man nicht transplantieren kann, weil sie einfach zu alt sind oder Begleiterkrankungen haben oder nicht ansprechen und für die, die nach Transplantation rezidiviert sind, gibt es eigentlich dann keine wirklich sehr gute Therapieoption. Und das zeigt uns dieses Bild. Das ist eine retrospektive Studie von über 600 Patienten, die sich Patienten angeschaut haben, die primär nicht auf Therapie angesprochen haben, beziehungsweise innerhalb von einem Jahr nach autologer Transplantation rezidiviert sind. Und man sieht eigentlich, dass das mediane Gesamtüberleben wirklich sehr erschreckend bei knapp 6 Monaten liegt. Jetzt möchte ich zu den neuen Therapieoptionen kommen. Für Patienten mit diffus großzelligem B-Zell-Lymphom haben wir die Möglichkeit, 2 zugelassene Therapeutika verwenden zu können, die beide nicht nur von der FDA, sondern auch jetzt von der EMA seit letztem Jahr zugelassen sind. Das eine ist Kymriah, über das Chris schon sehr viel erzählt hat. Die andere Substanz nennt sich Yescarta, Axicabtagen-Ziloleucel von der Firma Kite Gilead. Beide sind zugelassen für eben diffus großzellige Lymphome, allerdings Yescarta zusätzlich noch für primär mediastinale Lymphome. Ganz kurz die Ergebnisse der Zulassungsstudie für Yescarta. Hier möchte ich zeigen, dass 100 Patienten oder 101 Patienten schlussendlich dieses Produkt infundiert bekommen haben, eben die CAR-T-Cells. Es waren aber mehr Patienten in die Studie aufgenommen, aber aufgrund eben Situationen wie Sterben in der Wartezeit, bis das Produkt zur Verfügung kommt, Progression, konnten nicht alle Patienten das Produkt schlussendlich erhalten. Die Ansprechraten zusammengefasst sind komplette Remissionen 55%, wenn man sich vorher überlegt, es waren nur 7% der Patienten eigentlich, die in dieser Situation sind, sind diese Ansprechraten doch wunderbar und eine partielle Remission von 28%, also das Gesamtansprechen doch bei 80%. Vielleicht möchte ich ganz kurz nur noch Österreich zeigen. In Österreich haben wir 6 Zentren identifiziert, die CAR-T-Cells verabreichen können sollen, um die Bevölkerung gut abdecken zu können. Das sind 5 Zentren, die Erwachsene behandeln und ein Zentrum, das Kinder behandelt. Ich habe Ihnen hier abgebildet, welche Studien laufen. Kommerzielle Produkte können natürlich, sobald die Firma ein Zentrum akkreditiert hat für diese Therapie, auch verabreicht werden. Aber man sieht, dass wir hier eben schon beginnen, alles ist CD19. Die neue Studie von Miltenyi für die Erwachsenen wird auch CD20 inkludieren. Das ist für die Kinder leider keine Option, aber wir werden daran arbeiten, dass wir vielleicht, so wie die Christa das gesagt hat, teilnehmen können, um einfach auch einen Beitrag zu leisten für Österreich und vielleicht unsere eigene Produktion irgendwann einmal aufbauen zu können. Also das ist sicher die Verfügbarkeit des Produktes vom Zeitpunkt der Bereitstellung der Leukozyten bis zur Rücknahme des Produktes. Ich habe Ihnen hier unsere ersten Studienpatienten gezeigt und man sieht, dass die dunkelblauen Balken sind die Zeit, die Tage, die wir benötigt haben, vom Sammeln der Zellen bis zum Verschicken ins Ausland. Und die hellblauen Balken inkludieren dann die Tage, die wir benötigt haben, vom Sammeln der Zellen, bis wir die Zellen zurückbekommen haben. Und man sieht, dass es doch bei einem Patienten 4 Monate eigentlich gedauert hat, bis die Zellen wieder da sind. Die Qualität des Ausgangsmaterials ist wichtig, das haben wir heute schon gehört. Und aber auch die Produktqualität ist wichtig. Habe ich genug T-Zellen, Transfizierte vorhanden und können die auch im Körper sich wirklich vermehren und auch eine Antitumorwirkung entfalten?